everything has a precise meaning, actually. Und wenn man anfängt, so eine Bedeutung zu verstehen, wir glauben, kann man auch eigentlich mit viel mehr Liebe auch andere Existenzen zu verstehen.
Herzlich willkommen in Folge 72 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Nach unserer Sommerpause begrüßen wir als erstes die Kunsthistorikerin und Kuratorin Antonia Alampi. Geboren wurde sie in Süditalien. Über Stationen in Antwerpen und Ägypten kam sie nach Berlin und hier leitet sie nun eine Institution namens Spore, die ziemlich unvergleichlich ist. Das Wissen von indigenen Völkern zu bewahren, ihre alten ökologischen Praktiken und Erkenntnisse den westlichen Gesellschaften zugänglich zu machen und so für einen neuen Blick zu sorgen, das ist die Idee hinter dieser Initiative. Und zwar mit den Mitteln und der Sprache der Kunst. Denn Spore ist eine Mischung aus Ausstellungshaus, Forschungslabor, Atelier, Gemeinschaftsgarten, Kultur- und Stadtteilzentrum in Neukölln. Museen, so der Ansatz, erreichen viele Menschen, aber häufig nur eine ganz bestimmte Klientel. Dabei wird es höchste Zeit, dass wir uns alle rückbesinnen auf einen bewussten, respektvollen Umgang mit der Natur. Alte Weisheit für eine neue Welt, so hat die FAZ getitelt. Und wir freuen uns, dass Antonia Alampi heute bei uns ist und uns mehr darüber erzählt. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Antonia Alampi.
Danke, Rebecca.
Ehe wir zu deiner heutigen Tätigkeit kommen, Antonia, erzähl uns doch vielleicht zunächst ein bisschen was zu deinem Werdegang. Woher kommst du? Woher kommt dein hübscher Name?
Also, ich komme aus Süditalien.
Wo da?
Das ist eine Region, die heißt Calabria. Das ist wirklich so die letzte Region vom Schuh, sozusagen, die so in Sizilien ins Gesicht schaut.
Ja, wie schön.
Aber meine Mutter kommt aus Österreich und deswegen habe ich, glaube ich, immer so ein bisschen ein österreichisches Akzent.
Ihr habt also Deutsch gesprochen schon früher.
Genau.
Ja. Wolltest du schon immer im Bereich Kunst was machen?
Ja, gute Frage. Eigentlich nicht. Mhm. Meine Mutter ist eine Künstlerin und ich habe immer so gedacht, ich würde was anderes machen. Und eigentlich am Anfang hätte ich mir immer Gerechtigkeit vorgestellt.
Also Soziales.
I thought I was going to be a lawyer.
Mm-hmm. Ah, okay.
Und dann, wie ich den Studium angefangen bin und das erste Mal so in eine Law-Universität reingekommen bin, habe ich so gedacht, oh nein, das sind nicht die Leute, mit denen ich eigentlich zu tun haben will.
Die Juristen, die angehen.
Ja, irgendwie war es mir zu, keine Ahnung, ja, zu
trocken vielleicht.
Bourgeois auch.
Ja.
Und dann bin ich weggelaufen. Irgendwie habe ich ein Sabbaticals-Jahr gehabt und dann habe ich mir gedacht, eigentlich würde ich schon sehr gerne Kunstgeschichte studieren, wo irgendwie soziale, politische und visuelle Kultur auch zusammenkommen.
Ja, das ist der Ausschnitt, der dich immer besonders interessiert hat,
ja,
diese Schnittstelle. Und ja, das hat auch sehr mit deiner heutigen Tätigkeit zu tun, auf die wir gleich kommen werden. Du lebst heute in Berlin. Was hat dich hierher verschlagen und wann war das?
Also, ich bin in Berlin in 2015 gezogen mit meiner kleinen Tochter, die dann 6 Monate alt war. Und ich war in Kairo bis dann. Und ich habe für eine kleine Not-for-Profit-Organisation gearbeitet, die auch mit Kunst als Medien oder Medium gearbeitet hat, um mit wirklich Gerechtigkeit, Social Issues, Political Issues. Und das war wirklich die Periode mit die so ägyptische Revolution, das auch eigentlich anstrengend ist für mich noch, die so zu nennen wirklich, wenn man wirklich sieht, was eigentlich rausgekommen ist.
Nicht so viel übrig geblieben ist.
Genau. Und genau, wir haben halt in diese Jahre da gearbeitet und dann war eben der militärische Coup von dem current President al-Sisi. Und da ist unsere Arbeit einfach fast nicht mehr möglich gewesen.
Verstehe.
Ganz auf einmal, was wir gemacht haben, so illegal genannt. Es war auch sehr anstrengend. Ich meine, sehr viele sind, everyone was in prison. Und
es war gefährlich dann wahrscheinlich sogar.
Genau, das war gefährlich für mich, für alle. Und klar, auch mit einem kleinen Kind hat das nicht mehr Sinn gemacht. Und dann sind wir nach Berlin gekommen, weil ihr Vater ein Berliner ist.
Ja.
Und eigentlich habe ich nie gedacht, ich würde wirklich in Berlin bleiben. Ich weiß nicht, weißt du, wie oft das eigentlich passiert, dass man irgendwie von Berlin vorbeikommt. Ich muss sagen, es war auch eine sehr willkommene Stadt für mich und auch für viele Freunde, die eigentlich auch aufs Cario hier gezogen sind. Ja, und dann habe ich, ich war Co-Direktorin von einer anderen Organisation für 4 Jahre, Savvy Contemporary. Genau, und da habe ich eben dann in Berlin zu arbeiten angefangen und hat meine Arbeit geliebt. Ich habe mich auch in der Stadt und seine Leute und ihre Leute fell in love with it. Und genau, da bin ich noch.
Und du bist heute künstlerische Leiterin einer Initiative mit dem schönen Namen Spore. Seit wann gibt es euch und um was geht es euch eigentlich?
Also Spore gibt es offiziell jetzt seit ein bisschen mehr als 2 Jahre. Ich habe schon früher für diese Idee, Vision und Mission zum Arbeiten angefangen. Und wir sind eine Kulturstiftung, die wirklich an der Schnittstelle von Ökologie, Umweltgerechtigkeit und Bildung arbeitet, durch was wir Dialoge nennen mit, ich weiß nicht, ob das auf Deutsch Sinn macht, Erdeschützer, Earth Protectors.
Ja, wie würde man das wohl übersetzen? Umweltschützer.
Ja, in globalen Norden und in globalen Süden. Und da ist wirklich die Kommunalität zwischen verschiedenen Arten der Beschützung,
ja,
und verschiedene Traditionen und Kulturen und Kosmovisionen. Was uns interessiert, ist nicht so viel, was man anders macht, sondern was Kommunalitäten sein können und wie man von miteinander sozusagen lernen kann.
Ich habe verstanden, ihr seid eine Mischung aus Ausstellungshaus, aber auch eine Art Lernlabor, ihr habt einen Gemeinschaftsgarten und ihr seid auch ein Kultur- und Stadtteilzentrum in Neukölln, ja. Dort ist euer Sitz. Und ihr befasst euch vor allem mit indigenen Traditionen, insbesondere der Maya. Wie kam es zu dieser Spezialisierung oder warum kann gerade das Wissen der Maya uns so viel über unsere Gegenwart erzählen?
Ja, die Wahrheit ist, dass indigene Völker nur 6% der Weltpopulation sind, aber eigentlich 80% von der Erde beschützen, vor allem von ihrer Biodiversität.
Ja.
Das heißt, das sind schon unglaubliche Nummern. Und das sind Kulturen, die schon Millennia überlebt haben, mit Methoden, die auch schon verschiedene auch Umweltkrisen überlebt haben. Ich glaube, da war wirklich erste Frage, wie kann man nicht einfach immer denken, dass man alles neu denken muss? Na, oder from ground zero anfangen sozusagen.
Indem man wirklich altes Wissen anzapft.
Genau, und wirklich vielleicht wieder denken, was sehen wir? Wo hören wir zu und wie?
Ja, wie viele Maya leben eigentlich heute?
Maya ist eine ziemlich große Community, weil es gibt auch viele verschiedene Maya-Kommunitäten in verschiedenen Ländern. Es ist nicht nur Südmexiko, sondern auch Guatemala zum Beispiel und verschiedene Orte auch in Zentralamerika. Und ich würde nicht eine genaue Nummer sagen können. Und wir haben mit Maya-Kommunitäten zum Arbeiten angefangen, aber wir arbeiten nicht nur mit Maya-Kommunitäten. Wir haben auch zum Beispiel mit einer Partnership angefangen mit einer Warli Indigenous Kommunität in Westindien zum Beispiel. Was wir machen, ist wirklich Konnektionen.
Verbindungen?
Ja, Verbindungen. We don't create the connection.
Mhm.
We kind of nurture pre-existing connections.
Okay.
Between communities that have ancient traditions, but that are, you know, of which we really started a very long collaboration with Maya, but we don't just work with Maya communities.
Okay. Also ihr arbeitet mit verschiedenen indigenen Völkern zusammen, wobei ihr nicht diese Verbindung neu herstellt, sondern auf ein Netz zurückgreift, was es schon gibt an Verbindungen.
Genau.
Dieses Wissen, von dem du sprachst. Oder vielleicht anders, erstmal, wie viele indigene Völker gibt es eigentlich auf der Welt? Da gehören ja meines Wissens die Maori dazu, die Uiguren in China. Mit wie vielen, du hast gesagt, 6% machen sie nur aus. Aber wie viele verschiedene Völker gibt es? Wisst ihr das?
Ja, wahnsinnig viele.
Mhm.
Auch hier würde ich nicht eine genaue Nummer sagen können, in wie viele verschiedene es gibt. Manche sind irrsinnig klein. Zum Beispiel, jetzt haben wir einen Dialog mit einer Kommunität in die Amazonas angefangen. Das ist eine kleine Kommunität, das sind nur 300 Leute noch. Zum Beispiel, es gibt wirklich irrsinnig viele. Und für uns ist es, like, wir versuchen nicht, das zu mappieren oder zu archivieren. Letztendlich diese eher so anthropologische Eingang ist, was wir wirklich versuchen, nicht zu haben, sondern wirklich so zum Schluss auch wirklich Mensch-zu-Mensch-Dialog.
Neugierig zu fragen wahrscheinlich einfach erstmal. Ne?
Ja, ja. Und weniger über Nummer oder Quantitäten und mehr wirklich über Practices und Arbeit. Und was wir auch machen, ist wirklich sehr, ich meine, wir haben ein Haus in Berlin, aber wir arbeiten nicht nur in Berlin. Und deswegen habe ich auch schon viel früher zum Arbeiten angefangen, weil wir sehr viel Arbeit eigentlich in Yucatan gemacht haben.
Ja. Ja, denn das Wissen, nehme ich mal an, ist ja nicht gespeichert auf irgendwelchen Servern, sondern das wird wahrscheinlich Mund zu Mund weitergegeben, oder? In diesen.
Ja, sehr oft, genau, noch immer so, nicht nur mehr. Und was wir auch gemeinsam gemacht haben, wirklich mit Organisationen, dass wirklich auf die Schützung ihrer eigenen Kultur arbeiten. Und wir haben auch zusammen, wie wir uns sehen, diese Arbeit ist fast so Koproduktionen. Was wir gemacht haben, ist wirklich, wir haben koproduziert zum Beispiel Kinderbücher über, keine Ahnung, Melipona Bee,
eine Biene.
Eine Biene, genau, die nicht sticht. Die produziert auch eigentlich sehr wenig Honig. Das Honig ist auch nicht so süß, aber das ist ein total wichtiger Pollinator für den Ökosystem.
Okay, interessant.
Und da ist es total fundamental, dass so eine Biene überleben kann. Und zum Beispiel, da wollte wirklich die Community über diese Biene arbeiten. Und so haben wir eben auch ein Kinderbuch produziert.
Auf welchen Sprachen kann man das dann lesen?
Spanisch und Maya Yucatec. Und das ist die Sprache, dass die Maya-Kommunitäten in Yucatan sprechen. Und dann würden wir auch die Distribution und die Aktivierung von Büchern koproduzieren sozusagen. Und das sieht man fast gar nicht eigentlich in Deutschland. Ich meine, und was wir dann mit sowas machen, ist, dass wir auch Arbeiten oder Workshops, Laboratoire mit Kindern auch in Berlin dann angefangen haben, wo dieser Buch irgendwie ein Anfang war, um mit Kindern in Berlin zu arbeiten. Auch um zum Beispiel von ganz Anfang schon zu wissen, dass es so viele verschiedene Arten Bienen gibt und dass sie wirklich für verschiedene Ökosysteme wichtig sind und dass es auch verschiedene Arten zum ihren Schutz gibt. Und dann haben die Kinder in Berlin was produziert und dann die Kinder in Yucatan auch kriegen werden, sozusagen. Weil auch das Kinderbuch, das wir gemacht haben, haben wir eben auch mit Kindern gemacht. Und wir arbeiten dann mit Künstlern, Poeten, Leute, die schreiben.
Die vor Ort sind?
Die vor Ort sind, genau. Und dass sie eben zusammen dann was machen, das eben zum Schluss nicht ein Kunstwerk ist, aber Kunst hat. Aber dass es ein Buch ist, das Kommunitäten eben nutzen können. Das heißt, es ist wirklich so kollektives Arbeit. Mit Kindern, mit Älteren, weil es ist auch sehr, sehr wichtig, das Wissen von Abuelos y Abuelas, sagt man auf Spanisch, das heißt Großväter. Aber eigentlich heißt das auch Ancestors. Und so sind die Großväter und großen Mütter sind symbolisch von einem Wissen, das viel älter ist.
Verstehe. Wie kann man sich das vorstellen? Also ihr seid dann vor Ort in Yucatan. Wie zapft ihr jetzt das Wissen an, das ihr sozusagen dann weiter vermittelt? Gibt es dort Vertreter? Wie ist dieses Netz vorhanden, von dem du schon erzählt hast?
Das ist eine total gute Frage. Ich muss sagen, auch wenn wir angefangen haben, bevor Yucatan, ne, da war immer so diese Idee, wir wollen in Dialog mit Kommunitäten arbeiten, aber da ist immer die Frage, was heißt das, wie macht man das, von wo fängt man an? Und da haben wir zum Schluss wirklich gearbeitet oder angefangen mit Netzwerken, die wir schon gehabt haben. Das heißt, dass die zwei Gründer von Spurinitiative sind Hans Schöpflin, ein deutscher Unternehmer und Stifter.
Großer Versandhaushandel, einen großen Versandhaushandel hat seine Familie gegründet, nicht?
Genau.
Ja.
Und dann Osvaldo Sanchez. Und das ist ein Kubaner, Kurator und Kunsthistoriker, das schon für 30 Jahre in Mexiko gearbeitet hat, in verschiedenen Stellen. Und Osvaldo und Hans haben sozusagen die Spore-Idee zusammen gehabt und so zusammen auch so Spore gegründet. Und das heißt, dass auch sehr viel von der sozusagen kulturellen Vergangenheit oder Arbeit von Osvaldo und seine Netzwerke in Mexiko haben uns sehr geholfen, um anzufangen. Und das heißt, er hat,
Ja, so habt ihr gar nicht von null angefangen.
Nein, und ich glaube, es ist immer so im Leben, ne? Man fängt immer nicht von.
Manchmal, ja. Manchmal kann man anknüpfen, ja.
I think nothing ever starts from just ground zero, no? There's always something.
Ja, da hast du recht.
Ich war in Kairo und dann habe ich in Berlin gearbeitet, aber sehr viel von was ich in Kairo gelernt habe oder dann in Kairo von Italien oder es kommt immer alles irgendwie wieder und weiter, ne? In verschiedene Momente. Und da haben wir dann eben angefangen mit einem Aktivisten und Maya-Poet aus Yucatan, Pedro Uc heißt er, der auch einer der Gründer ist von einer Organisation, die heißt Asamblea de la Defensa del Territorio Maya. It's basically Assembly for the Defense of the Maya Territory. Und das sind wirklich Schützer des Maya-Lands sozusagen. Gegen Privatisation, aber auch Rechte. Und er hat uns dann zu verschiedenen Organisationen introduziert und sozusagen eingeladen. Und so sind alle unsere Dialogen angefangen.
Okay, so weiß man, was möglich ist. Ja, so kann man,
genau.
Ja, verstehe.
Und dann von diesen Dialogen, es sind mehrere Dialogen rausgekommen sozusagen. Das heißt, dass alle die Arbeit jetzt einen Dialogen nach den anderen nachgeht und unsere Arbeit jetzt auch zum Beispiel mit der Warli-Kommunität in India ist auch durch diese Dialogen gekommen.
Ja. Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Unser heutiger Werbepartner ist der Taschenverlag aus Köln, den ich persönlich schon sehr lange liebe und von dem ich viele, viele Bücher besitze. Taschen ist ein familieneigener Verlag für Bildbände mit Themen wie Kunst, Architektur, Design, Film, Fotografie und Lifestyle. Bereits bei der Gründung im Jahr 1980 in Köln war das erklärte Verlagsziel, die besten Bücher der Welt zu machen, und zwar demokratisch, also für jeden. Von anspruchsvoll bis anspruchslos, von abseitig bis verführerisch, von opulent bis avantgardistisch. Ob Caravaggio oder Carlo, Lindberg oder Leibowitz, Foster oder Frasetta, Taschen liebt und publiziert sie alle, um sie mit der Welt zu teilen. Bände, die zu Sammlerobjekten werden, weil jede Seite eine Geschichte erzählt und weil bei Taschen jedes Buch, unabhängig von Preis oder Größe, mit demselben Engagement produziert wird. Wenn auch Sie Kunst, Kultur und fesselnde Geschichten lieben, und davon gehen wir aus, dann haben wir hier ein Highlight für Sie. In der Zeit vom 31. August bis 3. September nämlich veranstaltet Taschen einen sensationellen Sale, sowohl online als auch in den Taschenfilialen, mit einer erlesenen Auswahl an Büchern und Rabatten von bis zu 75%. Der Verkauf beginnt, wie gesagt, am 31. August und dauert nur 4 Tage. Verpassen Sie also nicht Ihre Chance. Schlagen Sie zu, schauen Sie vorbei, entweder online oder in einer der übrigens immer wunderschön gestalteten Taschenfilialen in Ihrer Nähe. Wir sehen uns dort. Werbung Ende. Mit welcher Frage befasst ihr euch gerade? Also, wenn ich jetzt ein Besucher bin, der euer Zentrum sich anschaut, welche Ausstellungen laufen gerade oder was interessiert euch? Welche Schnittstelle ist gerade für euch akut?
Wir haben 3 verschiedene Threads von Ausstellungen, die alle aber konnektiert sind. Eine hat eben mit der Melipona-Biene zu tun und da haben wir immer verschiedene Arbeiten, nicht nur von Künstlern, aber auch, wo man eben, wenn man reinkommt, kann man künstlerische Arbeit sehen, aber die auch immer mit Kommunitäten zu tun hat. Und wir haben auch wirklich die Kinderarbeit, zum Beispiel von der Rüdli-Schule.
Kinderarbeit, muss man sagen, ist auf Deutsch etwas nicht Gutes.
Ah, ja.
Das sind Sweatshops, also Arbeiten von Kindern.
Genau, ja, wir zusammen genau. gemacht haben in einem Laboratoire. Genau, wirklich wunderschönes Wandbild. Und ich muss sagen, ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, man hört sehr wenig zu ältere Leute und auch sehr wenig Kinder. Und I think they're very infantilized. Und es ist unglaublich shocking zu sehen, was sie für eine wahnsinnig Kreativität haben können.
Was brach liegt sozusagen, ist das Schockierende daran, ja, was nicht genutzt wird.
Ja, ich glaube, it's underestimated.
Es ist ja nicht in jedem westeuropäischen Land gleich. In Deutschland ist es genau wie du sagst, ja, man hört nicht hin gerne, wenn jemand Älteres oder jemand Jüngeres was sagt. Wie ist das in deiner Heimat, Italien? Ist es noch ein bisschen was anderes? Gibt es da mehr Respekt oder mehr Interesse an älteren Generationen?
Ich glaube, es war vielleicht einmal so. Es ist aber sicher nicht mehr.
Schade, ja.
Ja.
Denkt man so, ja. dass das anders eingebunden ist dort, aber traurig. Traurig und dumm.
Ja, es ist es wirklich. Es ist schade. Ja. Ich will das immer so sehen als schade, you know? Like, it's really just a pity, it's a loss. Und diese multigenerationale Arbeit versuchen wir wirklich zu tun. Und das ist auch irgendwie in unserer Ausstellung. So eine hat mit Melipona-Biene zu tun. Und was man sieht, sind wirklich verschiedene Positionen oder ja, Kunststücke. Aber wirklich von verschiedenen Leuten. Es gibt Künstler, aber eben auch Kinder, die mit Künstlern auch gearbeitet haben. Oder es gibt eine Animation, ein Kinderbuch. Ja, Sachen von Kindern in Berlin, aber auch von Yucatan. Und ein Hörstück, ein 40-Minuten-Hörstück. Das ist eine Arbeit von Ariel Gusig, der wirklich Mikrofone in einem Beehive. Und da hört man wirklich die Vibrationen und die Movimente
von Bewegung
von Bienen.
Toll.
Nur durch das Zuhören.
Ja. War das nicht auch auf der Berlinale?
Nein, das ist ein neues Stück. Denn wir, fast alles, was man sieht, ist neu. Das haben wir kommissioniert oder wir neu produziert. Und viele von diesen Sachen werden jetzt auch nach Yucatan jetzt wiederfahren. Und zum Beispiel, wir haben auch eine Skulptur, die auch ein Bienenhaus ist und so studiert war, aber so wirklich ein Bienenhaus, ein künstlerisches Bienenhaus. Das wird dann zurückgehen zu der Imkerin, die die Arbeit auch inspiriert hat. Weil ich glaube, viel von der Arbeit, es hat nicht nur mit Bienen zu tun, sondern wirklich mit der Relation zwischen Menschen und Bienen.
Ja, an denen kann man ganz viel erzählen, ja, an Bienen, das stimmt.
Ja, und verschiedene Arten zum Koexistenz mit Bienen und Traditionen und genau. Und dann haben wir noch eine Ausstellung, die mit Weather Forecasting.
Ja, Wettervorhersage.
Genau, zu tun hat. Mhm. Das kommt auch eben von Maya-Tradition, wo das Chokin heißt. Und das ist eine sehr genaue Methodologie, die vor allem Milpa-Farmers noch benutzen. There is not just climate science, ne? Sondern dass man auch die Koexistenz, und man braucht beide, aber dass man auch wirklich verstehen kann, das Wetter oder das Klima oder was es kommt und dass man sowas wirklich braucht, nicht nur zu denken, ob ich morgen oder am See fahren kann oder nicht, aber wirklich, was für Samen zum Beispiel zu nutzen von Mais oder hat sehr viel mit Bauerleben zu tun, Nomadikleben, Fischerleben, aber das wirklich, dass man interpretiert kann, verschiedene Signale, wie zum Beispiel Wolken, die Farben von Blumen.
Das haben die alles einbezogen in
genau,
ihre, okay.
Ameisen, verschiedene Sänger von Birds.
Ja, Vogelgezwitscher, ja.
Vögel, genau. Und dass man sowas interpretieren kann. Und um zu verstehen, ich glaube, das hat eigentlich mit Kommunikation zu tun. Das ist die Wahrheit. Ich meine, das heißt, dass man versteht, dass alles nicht nur schön ist zum Beispiel oder dass die Vögel etwas Schönes singen, aber dass alles eigentlich ein präzises, like everything has a precise meaning.
Actually. Eine Bedeutung, ja.
Eine Bedeutung, genau.
Ja.
Und wenn man anfängt, so eine Bedeutung zu verstehen, wir glauben, kann man auch eigentlich mit viel mehr Liebe auch andere Existenzen zu verstehen. Und das ist auch besonders notwendig, aber ich glaube, such practices.
Ja, solche Praktiken.
Genau, haben klar verschiedene Rollen in Berlin, um sowas zu denken oder zu sehen oder zu reflektieren und eine sehr andere Bedeutung zum Beispiel in der Maya-Community, wo es wirklich fundamental ist, dass sowas nicht, dass halt jüngere Generationen sowas mitnehmen, mit anderen Formaten und mit anderen Technologien. Ja? Man will wirklich nicht die Vergangenheit romantisieren. Aber ich glaube, was das für eine Bedeutung hat in Berlin, ist wirklich so ein encouraging or a welcoming of pausing, ne? Dass man einen Break nimmt und einfach mehr zuhört, mehr schaut und mehr mitdenkt.
Das ist wirklich eine ganz einzigartige Initiative, die ihr macht. Also es gibt meines Wissens gar nichts Vergleichbares in Berlin oder vielleicht im Rest von Deutschland, aber zumindest habe ich davon noch nicht gehört. Die Verknüpfung mit Kunst ist, glaube ich, auch das, was es so neu macht und anders macht, oder?
Ja, vielleicht. Es ist wahr, dass wir wirklich nicht eine präzise Referenz haben.
Man kann euch nicht in einem Satz so erklären, sondern das ist schon ein bisschen komplexer, ja.
Ja, und auch nicht ein genaues, wirklich Kategorie. Aber ich glaube, wo Kunst reinkommt, ist wirklich, da war die Idee oder das Wichtige. How can the really important and beautiful work of artists, of poets, of writers, of theater makers, of filmmakers come to support the work of communities that are on the forefront of biodiversity protection and environmental regeneration? You know, how can they come after? Ich weiß nicht, ob du das übersetzen kannst.
Doch, wie können aus der Kunst und aus der Kultur Prozesse angestoßen werden im Bereich soziales und politisches Engagement und Umweltbewusstsein? Und wie kann man die Impulse von dort aufnehmen, um an der Stelle mehr zu bewirken oder mehr zu vermitteln?
Genau, und irgendwie, das heißt, wir sind nicht wirklich eine Kunst- oder Künstlerzentrik-Institution. Das heißt, wir arbeiten nicht mit Künstlern und sagen, dieses politische Kontext finden wir interessant oder diese Narrative. Und wir denken dann, welche Künstler darüber gearbeitet haben, sondern wirklich, wir arbeiten mit den Kommunitäten, die die ökologische oder politische Arbeit in dem Moment machen. Ökologisches wirklich, würde ich sagen. Und sie wissen, was sie brauchen. Na, das ist eben zuhören. Und dann drüber das fängt ein Dialog an, weil was wir reinkommen, wir haben sehr viel kulturelle Erfahrung. Wir wissen, wie man Bücher macht, sehr gut. Ne? Wir wissen, wie man Kunstwerke, aber auch einfach Posters oder wir haben so viele verschiedene hybride Sachen, Formate jetzt produziert, weil wenn man auch Erfahrung hat, mit Kunst zu arbeiten, hat man schon viele Erfahrung, um sehr verschiedene komische Sachen zu produzieren. Ich glaube, es wird schon eine ziemlich, wie sagt man, extensive Kreativität. Das heißt, dass man auch wirklich sehr verschiedene hybride Formate schon produziert hat. Und da ist die Frage, wie kann man diese Arbeit at the service von Kommunitäten, die diese ökologische Arbeit gerade machen und die auch wissen, was notwendig ist. Das ist wirklich unsere Art. Wir kommen nachher, Künstler kommen nachher. Wer wirklich, who gives the lead, sind die Kommunitäten, die diese Arbeit schon machen. Und das sind nie Leute, die in Städte leben. So ist es.
Ja, klar.
Und das ist wirklich sehr wichtig. We don't determine the urgency. We listen to the people that know. Und diese Hierarchie sozusagen umzumachen, auch von wirklich die, wie man normalerweise arbeitet eben und auch was man nur als Wissen sieht oder versteht, ist ja zentral für uns einfach. Genau. Und das war wirklich die Idee von Anfang, von den zwei Gründern auch.
Verstehe. Also in der Medizin würde man sagen ganzheitlich oder ja, interdisziplinäres Vermitteln ja, von traditionellem Wissen. Mit kulturellen Mitteln.
Ja, ich glaube, wo wirklich das Unterschied liegt, weil heute können wir sagen, was jede zweite Institution macht, so multidisziplinäre Arbeit oder so schreibt man oder, ja, oder identifiziert ihre Arbeit als multidisziplinäre. Ich glaube, sehr viele Institutionen reden auch von Politik, von Umwelt etc. Aber ich glaube, sehr oft sind die Methoden immer die gleiche. Dass es immer nur Künstler eigentlich im Zentrum sind. Und das sind dann Künstler, die vielleicht das und das lesen oder mit das und diese Kommunität reden. Aber ich glaube, wirklich, wo das anderes ist, ist, was für Methodologie man benutzt. Und wo auch die Arbeit zum Schluss gesehen ist und auch benutzt ist. Und wenn Sachen dann zum Schluss nur in, keine Ahnung, 5 Festivals gesehen sind oder nur in
Kunst, MoMA.
Kann auch kleineres und nicht MoMA sein, aber auf jeden Fall in Städte, nur Kunstinstitutionen, sehr oft sind auf jeden Fall Kunstinstitutionen in Städten. Das heißt, für Leute, die nichts koproduziert haben, die sehr oft auch sehr weit weg sind von so einem Wissen. Und da ist eben die Frage, wo ist der Dialog, no? Where is the reciprocity zwischen wer das Wissen produziert und wer das konsumiert und was kommt wieder zurück in diesen Dialog oder in diese Relation?
Ist also auch eine ganz leise Kritik an der Institution Museum, die ja wahrscheinlich genau diesen Raum nicht weit genug öffnet.
Sehr oft ist es auch so und ich glaube, einer der Probleme sind auch Protokolls. Ganz einfach zum Beispiel oft, wo man Geld ausgeben kann.
Ja.
Aber ich glaube wirklich, Zeit ist sehr dringend. Brauchen wir neue Methode für alle? And it's urgent to change ways of working, living, being. Und ich glaube, das kann man nur dann wirklich, da müssen wir uns auch wirklich reinschauen und wo wirklich man Sachen anders machen kann.
Wir stellen diesem Podcast immer 2 Fragen ganz am Schluss und deshalb stelle ich sie auch dir, liebe Antonia, die eine. Du kommst aus der Kunstgeschichte, ja. Du machst jetzt zwar eine andere Institution, aber sicherlich hast du auch auf der Welt ein Museum, das dir am allerliebsten ist. Welches ist das? Vielleicht hilft es, wenn ich sage, es ist nur, morgen würdest du was anderes sagen. Aber jetzt in dem Moment, wo ich dich frage.
Ja, ich muss sagen, eine der ersten Museen, die ich generell sehen gehe, jetzt, sind Natural History Museums.
Okay. Ja. In London das oder in Berlin sogar?
Zum Beispiel in New York, auch in Berlin. But the Natural History Museum in New York is really incredible.
Okay.
Und auch problematisch von anderer Seite. Aber ich muss sagen, es ist ja, genau.
Warum problematisch?
Naja, it's really the question of certain collections, where they're coming from, you know, how were things taken.
Ah, okay.
Ich meine, in these, zum Beispiel in Berlin auch, there's corals and, you know, a lot of precious stones and materials were, you know, taken away. So ich glaube leider, vielleicht ist das moderne Museum
something zu überdenken.
To think entirely. it's a residue of, you know, colonial times at the end, predominantly. Aber ja, genau, Natural History Museums.
Gute Antwort, hat noch keiner gesagt. Und jetzt wahrscheinlich für dich noch schwieriger zu sagen, wenn ich dir jedes beliebige Kunstwerk auf dieser Welt schenken würde, kannst dir eins aussuchen, egal welches. Welches wäre das?
Ich würde nicht wissen, welches genau, aber wahrscheinlich würde ich jetzt im Moment sehr gerne als Geschenk von der Künstlerin Cecilia Vicuña.
Okay, erzähl.
She's a Chilean artist and poet und sie macht wunderschöne Arbeit mit Textile und Weaving und Hanging and also, yeah.
Ah, okay.
Wunderschönes, joyous, colorful.
Fröhlich und farbenfroh und.
Yeah, but also ancient and contemporary at the same time.
Ah, sehr schön. Okay, kriegst du.
Okay, gut, sehr gut.
Liebe Antonia, ich danke dir sehr für das schöne Gespräch.
Danke dir.
Das war Folge 72 von Die Sucht zu sehen. Wir danken allen fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.